Es stimmt, ich habe euch gar nicht gefragt, aber ich finde euch trotzdem gut. Das Gebet, was wir vor Predigten hören, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich gestehe, wenn ich anschließend dran bin, höre ich durchaus sehr aufmerksam zu. Und es wird für mich jedes Mal eine innere Spannung ist zu spüren, wenn das Wort Gottes erbeten wird. Das Wort Gottes, wer bin ich denn, dass ich sagen könnte? Und wer bin ich denn, dass ich euch sagen könnte, was eure Situation ist in eurem Stehen vor Gott, da ich euch doch im Grunde gar nicht kenne, zumindest nicht eure konkrete Situation. Und so mag das am Ende tatsächlich etwas sein, was Gott erhört, das, was auf dem Stichwortzettel steht, brauchbar ist für das Herz, für den Glauben, für die Seele, für unseren Weg, den wir gehen. Ich möchte lesen, erstes Buch Mose, Kapitel 32. Wer noch eine analoge Bibel dabei hat, ganz vorne findet man das. Ihr anderen findet das auf dem Display, erstes Buch Mose 32. Ich lese dort die Verse 10 bis 13. Erstes Buch Mose, Verse 10 bis 13, vor mir liegt die Lutherbibel. Weiter sprach Jakob. Wir befinden uns an dieser Stelle mitten in einem Dialog, in einem Gespräch zwischen Jakob und Gott. Weiter sprach Jakob: Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, der du zu mir gesagt hast, zieh wieder in dein Land und zu deinen Verwandten, ich will dir wohltun. Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und Treue, die du an deinem Knecht getan hast, denn ich hatte nicht mehr als diesen Stab hier, als ich über den Jordan ging. Und nun sind aus mir zwei Lager geworden. Errette mich von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus. Denn ich fürchte mich vor ihm, dass er komme und schlage mich, die Mütter samt den Kindern. Du, Gott, hast gesagt, ich will dir wohltun und deine Nachkommen machen wie Sand am Meer, den man der Menge wegen nicht zählen kann. Jakob ist auf dem Weg zu seinem Bruder Esau. Es sind Jahrzehnte vergangen, seit sich die beiden Brüder das letzte Mal gesehen haben. Das letzte, was Esau seinem Bruder Jakob nachrief: Wenn ich dich kriege, bringe ich dich um. Nun hat Gott befohlen, geh zurück und versöhne dich. Wir finden diese Aufforderung Gottes in verschiedener Form in diesen Kapiteln um diesen Text herum, den wir gelesen haben. Und Jakob hat Angst. Er geht den Weg schließlich zaghaft, den Gott ihm sagt, aber er kommt nicht zur Ruhe. Kann das gut gehen? Und die letzten Momente der Begegnungen damals, vor vielen Jahren, haben sich wahrscheinlich in seine Seele eingebrannt wie kaum etwas anderes aus der Erinnerung. Geht das gut? Kann Gott mich wirklich erretten? So wie Esau drauf ist, das wird schwierig. Ich kann nicht glauben, dass das eine gute Idee ist. Könnte es sein, dass ich scheitere? Die Frage, gehe ich auf jemanden zu, um möglicherweise über Versöhnung oder über ein neues Miteinander zu sprechen, ist tatsächlich eine schwierige Frage. Wir haben ja so viele Gedanken und wir stellen uns die mögliche Szene der Begegnung in zig Varianten vor und überlegen, was da passieren könnte. Und vermutlich sind da mehr düstere Szenarien in unserer Gedankenwelt als zuversichtliche. Zumindest bei Jakob ist es so. Kann ich denn noch etwas tun, um sicher zu sein? Kann ich diesen Auftrag Gottes irgendwie noch für mich ein bisschen absichern? Das ist ja durchaus ein bekanntes Phänomen vielleicht bei Gläubigen. Man hat irgendwie doch den Eindruck, das ist der richtige Weg und irgendwo auch die Gewissheit durch das Gebet. Aber es ist ein Wagnis und ich weiß nicht, was geschieht. Bei Menschen weiß man ja nie, was geschieht und wie sie reagieren. Kann ich noch etwas tun? Und er hat eine gute Idee, wie ich finde. Er schickt dem Bruder Geschenke entgegen. Das finde ich auch eine schöne Sache. Das ist so der Bezug für Weihnachten gewesen und damit ist das Thema schon erledigt für heute. Also Geschenke, die Fülle wahrscheinlich schön verpackt und verschnürt und nicht geringe Geschenke. Und die Boten sind auf dem Weg und treffen Esau und kommen zurück. Diese Begegnung wird uns nicht beschrieben, aber sie kommen dann zurück und sagen dem Jakob, hier hast du deine Geschenke, sind wir nicht losgeworden? Übrigens, der Esau kommt mit 400 Mann. Das fühlt sich nicht gut an. 400 Mann, das heißt also übersetzt 400 streitbare Kämpfer sind mit Esau auf dem Weg. Irgendwie war der auch in Bewegung zu Jakob. Die Bibel beschreibt uns nicht, wie Gott das inszeniert oder auch in Gang gesetzt hat. Zumindest sind die beiden auf dem Weg aufeinander zu. Und Esau hat 400 Mann dabei. Da wird Jakob aktiv. Der Text, den wir gelesen haben und irgendwie auch dieses Gott-Glauben, dass es ja wohl nun so sein soll, lässt Jakob dennoch, ab Vers 14 kann man das lesen, aktiv werden. Er teilt seine Herde, seine Leute und die Herden in zwei Gruppen. So nach dem Motto, wenn Esau die einen erwischt, habe ich die anderen noch. Ist ja durchaus meine Idee. Ja. Immer das Doppelte fordern, dann kriegt man wenigstens die Hälfte, sage ich zu Kindern gerne, wenn ich Kindergeschichten erzählen soll. Ich durfte heute keine erzählen, dann eben nicht. Wir lesen in diesem Zusammenhang, wenn ihr mal einen Moment der Ruhe habt und überlegt, Bibel, diese Kapitel ringsherum mal zu lesen im Zusammenhang ist bemerkenswert, weil wir immer wieder auf diese Formulierung und Feststellung stoßen. Und Jakob fürchtete sich, obwohl Gott mit ihm ist. Das ist das Unglaubliche. Wie kann man sich denn fürchten, wenn eben noch Gott direkt zu dir gesprochen hat und gesagt hat, so ist es und ich bin mit dir. Wie kann man sich denn dann fürchten? Unsere Gebete heute, die so gefühlt irgendwo in der Stille langsam versinken. Wir hoffen ja und sind zuversichtlich, dass Gott das auch hört. Aber damals war es tatsächlich so. Gott redet ja zu Jakob. Das heißt, da ist Frage und Antwort und Reaktion. Wie kann man sich dann fürchten, wenn Gott tatsächlich direkt neben dir steht? Ich bin nicht in der Psychologie zu Hause, wo es wirklich Fachleute gibt. Und das wäre nochmal eine spannende Frage, aber ich ziehe mal aus diesem Gedanken und aus dieser Frage einen großen Trost. Jakob fürchtet sich, obwohl Gott mit ihm ist. Und ich gestehe, oft genug geht mir es ähnlich. Obwohl Gott da ist und ich zuversichtlich sein möchte und ich gebetet und gebetet und gebetet habe, bleibt diese innere Spannung. Das ist ein großer Trost. Sich zu fürchten und verzweifelt zu sein an sich ist noch nichts Schlimmes. Das ist nichts Schlimmes. Das ist ein Stück unseres Menschseins. Es gibt so viele Beispiele, die uns das sagen wollen. Josaph hat im zweiten Chronikbuch, in uns ist keine Kraft, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Einer der wenigen guten Könige damals von Juda. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Paulus fleht verzweifelt zu Gott: Herr, nimm mir diese Last. Dreimal fleht er verzweifelt, 2. Korintherbrief, nimm mir doch diese Last. Bonhoeffer betet: Herr Gott, großes Elend ist über mich gekommen. Meine Sorgen wollen mich erdrücken. Ich weiß nicht ein noch aus. Gott sei gnädig und hilf. Gib Kraft zu tragen, was du schickst, und lass die Furcht nicht über mich herrschen. Scheinbar ist ihm klar, dass er die Furcht nicht los wird und die Angst und die Beklemmung. Aber lass es nicht über mich herrschen. Jesus sagt in Johannes 16, in der Welt habt ihr Angst. Das ist so. Es ist ein falsch verstandener Glaube, wenn wir denken, wir müssten irgendwann dieses Level erreichen, wo es sich alles nur noch gut anfühlt und sicher. Sag mir, dass dieser Ort hier sicher ist und alles Gute steht hier still. Der Rundfunksymphoniechor Silbermond mit Namen hat einen herrlichen Text geschrieben, damals in dieser Zeit der großen Bankenkrisen, als man meinte, möglicherweise bricht der komplette Welthandel und alles zusammen, also 2010, 12. Sag mir, dass dieser Ort hier sicher ist und alles Gute steht hier still. Das Lied ist damals rauf und runter gespielt worden, weil es genau den Nerv getroffen hat und vielleicht ja heute wieder in dieser Zeit der schwierigen Nachrichten. Und dass das Wort, das du mir heute gibst, morgen noch genauso gilt. Diese Welt ist schnell und hat verlernt, beständig zu sein, denn Versuchungen setzen ihre Frist. Gib mir was, irgendwas, das bleibt, auch wenn die Welt den Verstand verliert, das hier bleibt unberührt und nichts passiert. Dieses Flehen geradezu, mach, dass alles bleibt und vor allem, dass es sicher ist. Sag mir, dass alles sicher ist. Sich zu fürchten, ist an sich noch nichts Schlimmes. Doch was tun wir dann? Was tun wir damit? Jakob hat vor lauter Angst und Verzweiflung über den weiteren Weg abgeschlossen. Mit den Dingen bringt alle in Sicherheit und bleibt alleine zurück. Diese Situation, alleine an diesem Fluss in der Nacht, also es ist dann dunkel, sehr wahrscheinlich gewesen. Uns ist nicht berichtet, wie hell diese Nacht war durch Mond oder irgendwas. Er steht alleine in dieser Wüstengegend, am wüstenähnlichen Gegend. Alle sind weg. Er ist dort völlig auf sich geworfen. Was macht das mit einem, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht? Könnte es sein, dass dieses völlig aussichtslose Moment eine Möglichkeit ist, tatsächlich alles einmal in Frage zu stellen, vielleicht eben auch die Ängste und die Sorgen und das Befürchten und das nicht vorhandene Zuversichtlichsein. Vielleicht braucht Gott immer wieder einmal von uns gerade diese Einsamkeit, dass wir völlig auf ihn geworfen wären, ganz und gar kapitulieren und nichts mehr, aber auch gar nichts mehr aus eigener Kraft wollen. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Den Spruch hört man hier und da. Ich weiß es nicht, ob ich den gut finden soll. Sich selber völlig aufzugeben, alles von Gott zu erwarten, aber auch buchstäblich alles in manchen Entscheidungen. Wenn ich die 35 oder wie viele Dienstjahre im Predigtdienst zurückdenke, es gab immer mal wieder so einen Moment eines Rufes. Ja, lieber Gott, was willst du denn? Manche Nacht habe ich schwer damit gerungen. Ich weiß es nicht, Ob es immer Gottes Wille war, ich weiß es nicht. Nur weil sich ein paar Erlauchte in einem Nominierungskomitee zusammenfinden und sagen, und wir wollen das Beste für alle, so sind es doch Menschen mit ihren Plänen und Strategien und Ideen. Was ist menschlich? Was willst denn du, Gott, dass ich machen soll? Diese Frage hat mich oft sehr beschäftigt, bis heute. Was willst du denn, Gott, dass ich tun soll? Vielleicht sind Momente der großen Einsamkeit und des Nichts mehr in Händen haltens, vielleicht sind das Gottes Momente. Aber einsam sein, das ist so schwer. Einsam sein, das ist so schwer. Der deutsche Dichter Rainer Maria Rilke wendet sich in einer Zeit auch vieler schlechter Nachrichten und unter anderem auch Dichterkollegen, die sich über alles nur noch negativ äußern, sagen, es alles geht den Bach runter, es macht keinen Sinn, wo man hinschaut, schlechte Nachrichten. Und wendet sich in einem Brief an einen jungen Dichter und schreibt zu der Frage der Einsamkeit, des vermeintlich gefühlten Verlorenseins unter anderem folgende Sätze, nur einen kurzen Ausschnitt. Im Grunde und gerade in den tiefsten und wichtigsten Dingen sind wir namenlos allein. Wenn Sie merken, dass Ihre Einsamkeit groß ist, so freuen Sie sich dessen. Denn was wäre eine Einsamkeit, die keine Größe hätte? Es gibt nur eine Einsamkeit und die ist groß und die ist nicht leicht zu tragen. Und es kommen fast allen dann die Stunden, da sie diese Einsamkeit gerne vertauschen möchten gegen irgendeine noch so banale und billige Gemeinsamkeit, gegen den Schein einer geringen Übereinstimmung mit dem Nächstbesten und vielleicht mit dem Unwürdigsten. Jakob steht in dieser Nacht alleine am Jabbok, völlig einsam und völlig hilflos. Er hat alle weggeschickt und er spürt in irgendeiner Art, dass er jetzt allein sein muss, vielleicht will. In der inneren großen Zerrissenheit über das, was damals geschah, bevor er die Familie verließ, und hat gleichzeitig aber große Angst. Da kommt einer auf ihn zu und kämpft mit ihm bis zum Morgengrauen. Ich kann mir das nicht wirklich vorstellen, was das bedeutet, wenn du nachts draußen irgendwo in der Einsamkeit bist und dann kommt einer und packt dich am Kragen und schlägt dich und ringt mit dir. Vielleicht fängst du an zu schreien um Hilfe und du weißt, es wird nicht gehört. Vielleicht bist du wirklich völlig verzweifelt und merkst, es ist nichts mehr zu verlieren. Ich habe überhaupt nichts mehr, was ich verlieren könnte. Es geht um einzig und allein vielleicht zu überleben und lässt am Ende alles los. Wohl nur die Einsamkeit und die Furcht, vielleicht die Verzweiflung des Aussichtslosen, haben den Jakob einen guten Kampf kämpfen lassen. Jakob hat nun alles losgelassen und nichts mehr zu verlieren. Zwangsläufig hat er das von sich aus geschafft. Ich bin unsicher. Jakob hat einen guten Kampf gekämpft, sagen wir zu Recht, wenn wir nun die Texte danach auch gelesen haben und überschauen. Schritt für Schritt hat er alles losgelassen, am Ende sich selbst völlig aufgegeben. Und nun klammert er sich mit all seiner Kraft an den Heiland und sagt diesen Satz: Herr, ich lasse dich nur los, wenn du mich segnest. Entweder du segnest mich oder ich klammere mich an dich, solange die Kraft reicht. Christus ist ihm begegnet. segnen, vom Signare, von zu deinem Eigentum erklären. Ich lasse dich nur los, wenn du tief in meinem Herzen die Gewissheit brennst, dass ich ganz dein Kind bin und du mein Gott bist. Was für ein Bekenntnis. Und der Herr sprach, ihr könnt das nachlesen im weiteren Verlauf des Textes, und der Herr sprach, du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und du hast gewonnen. Das würde ich auch gern hören. Das würde ich auch gern hören. Du hast mit Menschen und Gott gekämpft und du hast gewonnen. Was für ein Lob. Wie geht das mit Gott kämpfen und gewinnen? Mit Menschen kämpfen und gewinnen, das gelingt hier und da und ist auch so vielleicht ein gutes Gefühl, wenn wir irgendjemand mal so auch verbal irgendwie doch, du hast verloren, ich habe gewonnen. Wie kann man mit Gott kämpfen und gewinnen? Sich selbst ganz aufgegeben, sich selbst völlig losgelassen, das war Jakobs Sieg in dieser Stunde. Und dazu brauchte Jakob die Furcht und die Einsamkeit. Auf einer Geburtstagsfeier draußen im Garten wäre das nicht passiert. Das ist ja dieses Ambivalente, was uns so zu schaffen macht, dass die Stunden der größten Not oft genug eben auch die Stunden der größten Nähe Gottes ist, wie wir es spüren. Du hast gewonnen, Jakob. Dazu brauchte er diese Einsamkeit. Alles oder nichts, ganz oder gar nicht. Nachfolge ist radikal. Kein sowohl als auch. Lass ganz los. Lass ganz los. Im Grunde würden wir das machen. Also das ist völlig einsichtig, sich ganz auf Gott verlassen. Aber die Zeit ist ein bisschen knapp, deshalb helfen wir mit. Ganz loslassen hieße ja, Geduld zu haben und abzuwarten in mancherlei Dingen. Aber Herr, das kannst du in dieser schnelllebigen Zeit doch nicht erwarten, dass wir warten. Lass ganz los, hänge dich ganz an Christus. Er kann. Ich weiß nicht, woher ich meinen Glauben habe, dass Gott da ist. Und es gibt immer wieder diese Momente, wo ich das tief im Herzen spüre, dass Gott doch da ist und dass er kann. Erst der Schritt in die Dunkelheit haben den Jakob diese Gewissheit werden lassen. Und das ist wohl so. Die vorhin begonnenen Personenzitate gehen ja weiter. Bonhoeffers Gebet, das mit Sorgen und Furcht beginnt, geht weiter. Er betet weiter, Herr, ich traue deiner Gnade und ich gebe mein Leben ganz in deine Hand. Mach du mit mir, wie es dir gefällt und wie es gut für mich ist. Ob ich lebe oder sterbe, ich bin bei dir und du bist bei mir, mein Gott. Ich warte auf dein Heil und auf dein Reich. Das Zeugnis des Paulus nach seinem verzweifelten Flehen geht ja weiter. 2. Korinther 12, Vers 9. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Dann bin ich guten Mutes in Nöten und in Ängsten auch um Christi willen. Dann bin ich guten Mutes auch in Ängsten. Das Wort Jesu aus Johannes 16 geht weiter nach dem Komma. In der Welt habt ihr Angst, aber sei getrost. Ich habe die Welt überwunden. So steht der Heiland vor dir, wie auch damals vor Jakob. Sei getrost. Jakob hat nicht nur für den Augenblick gewonnen, die Hilfe des Herrn hat sein Herz bewegt und seinem Bruder Esau zugewandt. Christus hat sie versöhnt. Ist für mich eine der, vielleicht sogar die tiefste Geschichte von Versöhnung in der Bibel, die zwischen Menschen geschehen ist. Und diese Begebenheit zeigt uns, wie so sehr schwer es ist, dass wir uns versöhnen. Christus ringt eine ganze Nacht um Jakob, bis er endlich loslässt sein Denken über Esau. Im Kapitel 33, Vers 10 lesen wir, Jakob antwortete Esau. Also die beiden haben sich mittlerweile getroffen, wir haben das alles nicht gelesen. Habe ich Gnade gefunden vor dir, Esau, so nimm mein Geschenk von meiner Hand. Ja, das ist ein guter Satz. Aber was dann kommt, ist unbeschreiblich, unbeschreiblich tief. Denn, so setzt Jakob fort zu Esau, denn ich sah dein Angesicht, Esau, als sähe ich Gottes Angesicht, und du hast mich freundlich angesehen. Was für ein Moment. Und ich kann mir vorstellen, wie Esau sich zu seinem Bruder Jakob niederkniet und ihn aufrichtet und wie sie sich umarmen und festhalten und wie sie weinen vor Freude, dass alles aufgelöst ist, was zwischen ihnen stand. Wie ist das möglich? Wie ist Versöhnung möglich? Bonhoeffer hat es mal sehr radikal, aber eben doch trefflich formuliert. Der Weg von Mensch zu Mensch gelingt nur durch Christus. Oh, das ist ein Irrweg. Nur durch Christus hindurch. So auch in dieser Begebenheit. Christus hat dem Jakob die ganze Nacht über das Gesicht seines Bruders Esau aufs Herz gelegt, sodass Jakob sagt, seines Bruders Jakob aufs Herz gelegt, sodass Jakob dann sagt, ich sah dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht, und du hast mich freundlich angesehen. Was für ein Moment. Was für ein Moment. Ein Geschenk des Himmels. Ein Geschenk des Himmels. Und das mag uns Gott auch schenken. Immer wieder neu. Ob zu Hause, in der Familie, in der Partnerschaft, mit Nächsten in unserer Gemeinde oder Nachbarn, wem immer. Dieses neue Schauen des Nächsten und dieses durch Christus Schauen, weil es den anderen so wertvoll macht, der genauso einzigartig und Kind Gottes ist wie ich selbst. Ich möchte schließen mit zwei Sätzen aus Bonhoeffers Brief an seine Verlobte im April 1944. Dietrich Bonhoeffer ist tatsächlich insofern auch bemerkenswert, sein Verhalten, die zwei Jahre im Gefängnis, hat er häufig auch mit Schuldgefühlen erlebt gegenüber seiner Familie und seiner Verlobten, dass er nun durch seine Haltung im Gefängnis sitzt und sie nicht zusammen sein können, und das lässt ihn eine gewisse Schuld empfinden. Und so lesen wir in vielen dieser Briefe seinen Versuch der Ermutigung und des Zuversichtszusprechens. Und aus diesem besagten Brief, 23. April, schreibt er an seine Verlobte unter anderem, ich lese nur zwei Sätze, Folgendes. Die heimliche Frage nach der persönlichen Zukunft, mit der wir manchmal an Gottes Wort herantreten, bleibt ganz und gar unbeantwortet. Das ist schwer, aber das ist gut. Dann können wir uns auf Gott verlassen. Wie schön ist doch dieses Wort, sich verlassen, sich selbst loslassen, um auf Gott gegründet zu sein. Mag Gott uns dabei segnen, auf unserem Weg mit ihm, unserem Weg mit anderen, und tief in unser Herz diese große Gewissheit immer wieder neu brennen, dass er da ist, dass er neben uns steht oder neben uns sitzt und mit uns alles durchlebt, was wir durchleben, und möchte, dass unser Weg gelingt. So sei er unser großer Trost und unsere Zuversicht in der Zeit, in der wir leben, in den Zusammenhängen, in denen wir stehen. Gott segne euch und alle, die zu uns gehören, auch. Amen.